Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz zum Wochenstart. Sehen Sie mir die kleine Verzögerung nach. Das hat damit zu tun, dass meine Frageliste jetzt schon so lang ist, weil Sie mir so viele Themen vorangemeldet haben. Ich begrüße sehr herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Frau Hoffmann hat einen aktiven Posten zu der zunehmenden Gewalt gegen Amts- und Mandatsträger. Das würden wir nur ein kleines bisschen nach hinten schieben. Ach, jetzt kommt Herr Kall. Ich wollte eben nämlich ansagen, dass Herr Kall sich leicht verzögert und wir das deswegen nach hinten schieben. Aber dann können wir trotzdem mit diesem Thema hier aktiv starten. Und dazu gibt es ja auch schon eine ganze Reihe an Fragen. Hallo, Herr Kall. Wir stehen alles gut. Dann starten wir damit von hier vorne und dann komme ich zu Ihren Fragen. Frau Hoffmann, bitte.
Ja, vielen Dank und schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich möchte hier an dieser Stelle im Namen des Bundeskanzlers und der Bundesregierung betonen, dass wir die brutalen Überfälle auf engagierte Kandidatinnen und Kandidaten und ihre Helferinnen und Helfer im Wahlkampf auf das Schärfste verurteilen. Die Demokratie braucht Engagement. Wer die Menschen angreift, die sich für das Gemeinwesen einsetzen, greift die offene und demokratische Gesellschaft an. Der Bundeskanzler hat sich bereits klar zu dem Vorfall geäußert. Achselzuckendes Hinnehmen ist niemals eine Option, sagte er. Angriffe wie der auf den Europaabgeordneten Matthias Enke sowie auf Kandidatinnen und Kandidatinnen anderer Parteien, Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker bedrohen unsere Demokratie. Wir müssen gemeinsam dagegen stehen. Gewalt darf niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Dabei ist es unerheblich, gegen wen sie sich richtet oder was das Motiv dafür ist. Wir können und werden diese Angriffe auf unsere freiheitliche demokratische Grundordnung nicht hinnehmen und gehen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln des Rechtsstaats entschieden dagegen vor. Soweit von meiner Seite.
Vielen Dank dafür. Dann bleiben wir bei diesem Themenkomplex und ich gehe mal Reihe um. Herr Krämer, Sie hatten dazu eine Frage. Ja.
Heute Morgen wurde bekannt gegeben, vielleicht Frage ans BMI am besten, dass 4 Beschuldigte ermittelt wurden. Alle Teenager, 17 bis 18 Jahre, alle aus Deutschland, also relativ ungewöhnlich jung. Wie ist das zu bewerten?
Ja, das würde ich erstmal fürs BMI und für die Sicherheitsbehörden des Bundes nicht bewerten wollen. Das ist wirklich Sache der Staatsanwaltschaft in Dresden und des LKA Sachsen, was die Ermittlungen führt, sich dazu näher zu äußern. Insbesondere bei auch so jungen Beschuldigten möchte ich da jetzt nicht spekulieren. Das wird sicherlich alles noch sehr genau beleuchtet werden. Wie Sie wissen, wird morgen voraussichtlich eine Sonderkonferenz der Innenministerinnen und Innenminister der Länder und des Bundes stattfinden, zu der der IMK-Vorsitz einlädt, worum die Bundesinnenministerin am Samstag gebeten hat im Gespräch mit Herrn Stübke, mit dem brandenburgischen Innenminister und IMK-Vorsitzenden, weil es aus ihrer Sicht dringend notwendig ist, jetzt den Schutz der demokratischen Kräfte in unserem Land weiter zu erhöhen und das auf allen Ebenen. Der Bund wird natürlich mit den Sicherheitsbehörden des Bundes dazu auch seinen Teil leisten, insbesondere mit dem, was das BKA gegen Hasskriminalität tut. Das ist ja ein ganz wesentlicher Schwerpunkt auch der Arbeit der Sicherheitsbehörden des Bundes und insbesondere des BKA, dieser Gewalt, die wir jetzt auf den Straßen sehen und die sich im Netz entwickelt hat und dieser Radikalisierung und Enthemmung, Brutalisierung des Diskurses Einhalt zu gebieten und Hasskriminalität konsequent zu verfolgen. Das wird das BKA natürlich weiter ganz massiv tun und auch an anderen Stellen hat der Bund einiges auf den Weg gebracht, etwa zum Schutz von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern. Sie erinnern sich an das 13-Punkte-Paket, was die Bundesinnenministerin hier Mitte Februar vorgestellt hat zur Bekämpfung von Rechtsextremismus. All das sind ja Maßnahmen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, weil, das hat die Bundesinnenministerin gesagt, wir erleben eine neue Dimension antidemokratischer Gewalt mit dieser äußerst brutalen Gewalttat gegen Matthias Enke, gegen den sächsischen Europaabgeordneten. Das ist eine weitere Eskalation nach einer langen Reihe von immer neuen Grenzüberschreitungen, Einschüchterungsversuchen, Übergriffen. Und es ist ein Klima der Gewalt entstanden und hat weiter zugenommen, was Täter zu solchen Taten ermutigt. Möglicherweise auch, darauf zielte ja Ihre Frage, sehr junge Täter zu solchen Taten ermutigt. und ihnen vermeintlich das Gefühl gibt, zu so etwas berechtigt zu sein. Das wird man sehr genau untersuchen müssen. Aber entscheidend ist, dieser Hasskriminalität, die diesen Nährboden bildet, sehr konsequent zu begegnen und über alle Maßnahmen, die in dem Zusammenhang von den Landesbehörden, aber auch von den Bundesbehörden getroffen werden, wird die Sonderinnenministerkonferenz dann morgen beraten.
Mal kurz nachhaken, sehen Sie allgemein einen Trend zu jüngeren Tätern in diesem Bereich?
Also das müsste vielleicht der Kollege von BMJ beantworten. Das ist ja eine Frage dann der Strafverfolgung und des Alters der Beschuldigten in den Justizstatistiken. Fürs BMI würde ich mich erstmal mit solch verallgemeinernden Aussagen zurückhalten wollen.
Ich werde da zum jetzigen Zeitpunkt auch zurückhalten.
Dann bleiben wir bei diesem Thema und ich bleibe in der gleichen Reihe und bin bei Frau Ali.
Ja, Herr Kall, Sie haben schon die morgige Sonder-IMK angesprochen und dass es schon in der Vergangenheit konkrete Punkte gab, die man verändern, verbessern möchte. Mit welchen neuen Vorschlägen tritt man denn da morgen zusammen? Was erhofft man sich für Erkenntnisse?
Ja, also dazu hat sich die Bundesinnenministerin ja am Wochenende und auch heute nochmal geäußert. Das haben Sie gesehen. Aus Ihrer Sicht braucht es ein gemeinsames Maßnahmenpaket für noch mehr Präsenz der Polizei vor Ort, auch für einen stärkeren Schutz demokratischer Veranstaltungen und sagen der Menschen, die jetzt für demokratische Parteien im Wahlkampf sind. Dafür braucht man tatsächlich mehr sichtbare Polizeipräsenz. Das müssen die Landespolizeien weiter verstärken aus Sicht der Bundesinnenministerin. Aber selbstverständlich wird auch der Bund weiter dafür an anderen Stellen die Landespolizeien unterstützen. Sie wissen, dass die Bundespolizei ganz massiv die Länder unterstützt, etwa jedes Wochenende bei Fußballspielen, bei Demonstrationsgeschehen, bei vielem Weiteren. Also selbstverständlich unterstützt auch der Bund die Landespolizeien. Aber an dieser Stelle braucht es aus Sicht der Bundesinnenministerin eine stärkere Polizeipräsenz, auch eine Anpassung, eine Erhöhung von Schutzkonzepten für demokratische Parteien und deren Wahlkämpfe, die jetzt im Vorfeld der drei Landtagswahlen und der Europawahl stattfinden. Was die Bundessicherheitsbehörden dazu beitragen, habe ich gerade schon gesagt. Das ist ganz besonders der Kampf gegen Hasskriminalität. Das ist aber auch alles, was Verfassungsschutz und BKA im Kampf gegen Rechtsextremismus insgesamt tun, um dieser Gewalt den Boden zu nehmen und gegen Gefährder und gegen Straftäter in diesem Bereich massiv vorzugehen. Das bringen wir natürlich dort mit ein. Und einen weiteren konkreten Punkt hat die Bundesinnenministerin heute in der Süddeutschen Zeitung genannt. Das ist, dass wir das Melderecht nochmals verschärfen werden, damit Privatadressen von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern geschützt werden und Menschen davor geschützt werden, dass es Drohgebärden, Einschüchterungsversuche bis zu ihrer Haustür gibt. All das haben wir in den letzten Monaten erleben müssen und ist Teil dieser eine Eskalation, die ich gerade auch beschrieben habe.
Dann eine Reihe weiter hinten. Herr Ismer, hier auf welcher Seite das Mikro? Welches wollen Sie? Das? Nee? Ach so, das Weiße. Okay, gut.
Ja, hätte ich auch nochmal eine Nachfrage an Herrn Kall. Ist es nicht illusorisch, wenn Sie jetzt sagen, Polizeipräsenz erhöhen, man wird nicht alle Wahlkämpfer, die Wahlplakate aufhängen, irgendwie schützen können? Das ist ja auch ein Problem in der Breite sozusagen, in der Fläche. Und die Polizeien, gerade in den Ländern, sind ja jetzt schon überlastet. Da kann man ja eigentlich relativ wenig machen. Und da stellt sich dann natürlich auch gleich die nächste Frage, wenn man Präsenz erhöhen will, das kostet halt auch Geld. Da werden sich ja viele der Maßnahmen, die jetzt getroffen werden oder die besprochen werden, auch irgendwo im Haushalt widerspiegeln müssen, sei es beim Bund oder in den Ländern.
Das haben Sie geschickt miteinander verknüpft, die verschiedenen Aspekte, wobei das ja erstmal die Landeshaushalte dann betreffen würde. Polizeipräsenz erhöhen, was bringt das? Ganz entscheidend ist, dass solche Gewalttäter spüren, dass das Folgen hat, was sie tun, dass sie möglichst auch aufgegriffen werden bei solchen Taten, dass Polizei in der Nähe ist. Klar kann die Polizei nicht immer gleichzeitig an jedem Ort sein, das ist völlig klar. Aber in Schutzkonzepte, in die Frage, wie oft fahren zum Beispiel Streifen an bestimmten Orten vorbei und so weiter. Da kann es eine Rolle spielen. Etwa in Thüringen passiert da gerade einiges, um genau dieses polizeiliche Handeln auch stärker zu koordinieren. Sie wissen, dass die brandenburgische Polizei ja den Polizeieinsatz überprüft. Bei dieser Nötigung von der Bundestagsvizepräsidentin Frau Göring-Eckardt, die eine Dreiviertelstunde nicht wegfahren konnte. Es ist gut, dass solche Polizeieinsätze auch aufgearbeitet werden, dass man daraus lernt. Also es geht auch darum, wirklich konstruktiv den Schutz zu erhöhen und daraus zu lernen und aber insgesamt die Präsenz zu erhöhen, sichtbar jetzt auch tatsächlich die demokratischen Kräfte in unserem Land zu schützen. Das ist der Bundesinnenministerin wichtig. Und gesagt, die Bundespolizei entlastet an anderen Stellen ganz massiv die Landespolizeien, auch wirklich durch starke Kräfte. Jetzt einfach auf den 1. Mai hier letzte Woche verweisen, aber über 800 Bundespolizeikräfte hier in Berlin zur Unterstützung im Einsatz. Jedes Wochenende beim Fußball, bei vielen Demonstrationsgeschehen, bei vielen anderen Lagen. Und wir als Bundesregierung haben die Bundespolizei dafür ganz massiv verstärkt mit 1000 Stellen pro Jahr. In jedem Jahr, auch im Haushalt 2024. Also in der Bundesregierung kann man nicht sagen, die Bundesregierung hat da gespart, sondern im Gegenteil, in die Sicherheitsbehörden haben wir investiert und 1000 zusätzliche Polizeibeamtinnen und Beamte pro Jahr eingestellt. Und ich glaube, die Bundesinnenministerin hat mit Blick auch auf die jetzt laufenden Haushaltsverhandlungen auch deutlich gemacht, dass man an dieser Stelle nicht wird sparen können.
Dann Herr Jessen.
Frau Hoffmann, plant oder erwägt der Bundeskanzler in näherer Zeit einen öffentlichen Auftritt in Dresden?
Ich gebe ja die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers oder wir als Sprecher geben die ja immer am Freitag der Vorwoche bekannt. Und insofern habe ich Ihnen da jetzt im Moment nichts mitzuteilen.
Deswegen war ja auch die Frage, ob es erwogen wird. Das wäre, der Hintergrund ist, ein früherer Bundeskanzler und dessen ehemaliger Regierungssprecher Uwe Carsten Heil haben gemeinsam die Kampagne Gesicht zeigen gegen rechts ins Leben gerufen. Im Grunde könnte der Bundeskanzler sich in diese Tradition stellen, wenn er das tut. Und es wäre doch gar keine Einmischung in den Europawahlkampf, sondern
ja, ich habe jetzt nicht so richtig eine Frage von Ihnen gehört, sondern eher einen Kommentar. Aber ich verweise gerne darauf, dass der Kanzler sich ja sehr eindeutig und ich jetzt hier auch noch mal im Namen des Kanzlers und der Regierung mich sehr eindeutig geäußert habe. Also es mangelt nicht am Gesicht zeigen, würde ich sagen. Und wie gesagt, was Termine angeht, berichten wir hier eben nicht über Erwägungen, wie Sie das vorschlagen, sondern über Entscheidungen.
Dann nebenan Herr Bimroth.
Ja, ich möchte gerne das Familienministerium und Sozialministerium dazu fragen, welche Erkenntnisse liegen den jeweiligen Häusern denn vor zur wirtschaftlichen Situation, vor allen Dingen für junge Menschen in den Regionen, wo die Taten passierten, und wie verknüpft sich das mit der, Stichwort ist gefallen, Brutalisierung, Radikalisierung?
Ja, danke für die Frage. Also zu der wirtschaftlichen Einzelsituation, zu den Zahlen, da müsste ich nochmal nachschauen und Ihnen gegebenenfalls, wenn wir da was haben, kann ich Ihnen das sicherlich nachliefern. Kann ich jetzt an der Stelle nichts zu sagen. Ansonsten könnte vielleicht die Kollegin.
Also da kann ich als Sozialministerium jetzt keine, sehe ich keine Zuständigkeit, dass wir Schlüsse ziehen zu den Straftätern. Das tut mir leid.
Nachfrage und zur allgemeinen Entwicklung, soziale Lage, wirtschaftliche Lage verknüpft mit mehr Gewalt, auch unter Jugendlichen?
Wie gesagt, also die Verknüpfung zur Gewalt, das liegt nicht in meinem Zuständigkeitsbereich.
Also ich würde vielleicht jetzt auch nochmal fürs Justizministerium davor warnen, dass man jetzt... Also es gibt für diese Taten keine Rechtfertigung für Angriffe auf politisch engagierte Menschen. Und ich würde jetzt davor warnen, irgendwie vorschnell in sozialen Verhältnissen irgendwelche Erklärungen für einen brutalen Übergriff, wie man den da am Wochenende erlebt hat, zu suchen. Und sozusagen, also das sind sehr komplexe kriminologische Fragen, aber am Ende bleibt es dabei normativ, gibt es dafür keine plausible Rechtfertigung.
Herr Warwick, Sie hatten sich auch zu diesem Thema noch gemeldet. Ja.
Ich hatte eine generelle Verständnisfrage. Die Tagesschau hat im Zuge der Gesamtberichterstattung zu dem Thema erklärt gehabt, dass 2023 die meisten Gewaltdelikte gegen Parteirepräsentanten der Grünen erfolgte und nennt dabei die Zahl von 1.219 Fällen. Wenn man sich jetzt diese BKA-Statistik aber näher anschaut, dann fällt ein Großteil, ich glaube 947, werden als Äußerungsdelikte vermerkt. Jetzt war ich immer davon ausgegangen, dass Äußerungsdelikte nicht als Gewaltdelikte gelten oder vom BMI bzw. BKA entsprechend vermerkt werden. Könnten Sie diesbezüglich mal Klarheit schaffen? Also fallen Äußerungsdelikte unter Gewaltdelikt?
Sehr gerne, Herr Warwick, kann ich das? Gefragt war hier nach Angriffen auf Repräsentantinnen und Repräsentanten der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien. Und unter diese Angriffe wurde gefasst und auch entsprechend differenziert. Einerseits Gewaltdelikte, andererseits Äußerungsdelikte, wozu etwa Bedrohungen, Verleumdungen, Volksverhetzungstaten gehören. Das wurde da entsprechend differenziert, weil es insgesamt um Angriffe geht und ja auch verbale Angriffe, Bedrohungen, wenn man an Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen und Ähnliches denkt, sind natürlich Angriffe.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Im Versuch, thematisch zu bündeln, bleibe ich jetzt beim BMI und bin bei Herrn Viehweger.
Ja, Herr Kall, ich weiß es gar nicht, ob das morgige Ministertreffen zum Thema Hafensicherheit und organisierte Kriminalität in der geplanten Form stattfindet. Dazu hatte die Ministerin eingeladen. Vielleicht zur Aktualisierung, wer wird teilnehmen, welche konkreten Schritte, Maßnahmen sind geplant und in dem Zusammenhang ja die allgemeine Frage, dass in den letzten Jahren immer mehr Drogen, vor allem Kokain im Hamburger Hafen sichergestellt wurde, wie will man diesem ganzen Thema Herr werden?
Mit dem vorherigen Thema waren wir durch?
Ich hatte keine Fragen mehr dazu.
Alles klar. Okay. Ja, gerne, Herr Fiebinger. Die Konferenz findet wie geplant statt. Die ja am Freitag hier in der RegPK auch angekündigt. Die Bundesinnenministerin lädt morgen ein in den Hamburger Hafen zu einer großen Konferenz zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des Drogenhandels. Mit dabei sein werden Ministerinnen und Minister aus Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, aber auch Schweden, sowie die EU-Kommissarin Ylva Johansson und natürlich die Präsidenten einerseits des Bundeskriminalamts Holger Münch, aber auch der Zoll ist selbstverständlich hochrangig vertreten, andere Sicherheitsbehörden. Und es geht darum, den immer weiter zunehmenden Handel, insbesondere von Kokain, zu stoppen, zu begrenzen und die Strukturen der organisierten Kriminalität, die dahinter stehen, und Kartelle, die sozusagen aus Südamerika dieses Kokain nach Europa schaffen, zu stoppen. Deswegen war die Bundesinnenministerin ja vor kurzem in Südamerika, um mit 4 Staaten dort sowohl Transit- als auch Herkunftsstaaten von Kokain direkte Vereinbarungen zu treffen, um möglichst entlang der gesamten Lieferkette des Kokains diese Transporte zu erkennen, wissen, welche Schiffe da kommen, sehr gezielt zu kontrollieren, aber möglichst auch schon in den südamerikanischen Staaten zu verhindern, dass die dort überhaupt auslaufen und entsprechende Maßnahmen zu treffen, zum Beispiel mit gemeinsamen Ermittlungsgruppen, in denen jetzt nicht aufwendig im Wege der Rechtshilfe, sondern wirklich ganz unmittelbar die Polizeibehörden, die Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten, weil was wir insbesondere verhindern wollen und was man in manchen europäischen Staaten ja schon sieht, ist eine ganz massive Gewaltspirale, die ausgeht von Strukturen der organisierten Kriminalität, von Drogenkartellen, die in viele andere Kriminalitätsbereiche dann noch hineinreichen. Und das gilt es in Deutschland frühzeitig zu stoppen, aufzuhalten. Ein ganz wesentlicher Schwerpunkt der Ermittlungen des Bundeskriminalamts sind Finanzermittlungen in diesem Bereich. Follow the money nennt sich das, also die Finanzströme sozusagen bis zu ihrem Ursprung zu verfolgen in diesem Milliardengeschäft der Drogenkartelle und diese Netzwerke dann auch zu zerschlagen. Und dazu wird es morgen dann auch eine gemeinsame Erklärung dieser Staaten geben, wo auch sehr detailliert aufgeführt sein wird, welche zusätzlichen Maßnahmen da jetzt getroffen werden, wie die europäischen Staaten einerseits sehr eng kooperieren zwischen den Sicherheitsbehörden und andererseits auch die Kooperation mit den südamerikanischen Staaten läuft. Auch diese werden morgen bei der Konferenz vertreten sein. Und nochmals, die wird wie geplant stattfinden und die Sonderinnenministerkonferenz dann morgen eben zusätzlich.
Noch eine kurze Nachfrage. Man hat ja manchmal das Gefühl, die Polizei kommt kaum hinterher hinter den Strukturen dieser organisierten Kriminalität. Hat man da überhaupt eine Chance, quasi gegen diese Strukturen anzugehen? Natürlich versuchen sie das ja morgen, aber immer nur zweiter Sieger zu sein, reicht da nicht.
Ja. Wie unsere Sicherheitsbehörden haben da eine Chance und die nutzen sie auch, wenn sie jetzt nur an die sogenannten EncroChat-Verfahren denken und die enorm hohe Zahl von Verurteilungen, von Haftstrafen, von Verfahren, die noch laufen, von Tatverdächtigen, die in U-Haft sind. Ich glaube, wir sind da weit jenseits der 1000 Haftbefehle, die dort schon verhängt worden sind. Die genaue Zahl kann ich gerne nochmal nachreichen. Das zeigt einerseits das Ausmaß, aber zeigt ja auch die Ermittlungserfolge. Und je mehr sichergestellt wird in den Häfen, auch dazu finden Sie ja heute eine aktuelle Zahl, im letzten Jahr 33,9 Tonnen Kokain im Hamburger Hafen sichergestellt. Das ist eine Verdreifachung innerhalb der letzten 4 oder 5 Jahre. diese hohen Sicherstellungen zeigen ja auch, dass die Maßnahmen funktionieren, dass es mehr Kontrolle gibt, eine höhere Wachsamkeit gibt. Das steckt auch immer hinter höheren Zahlen, weil natürlich man nur durch Ermittlungen und durch Kontrollen diese Mengen an Drogen auch entdeckt und gegen die Täter vorgehen kann.
Dazu, Herr Bebenroth.
Dazu direkt eine Nachfrage. Können Sie ungefähr sagen, von welcher Wertigkeit, also in Geld ausgedrückt, man da redet? Bei den Summen von, also Sie reden ja von Mengen, aber was ist das in Geld ausgedrückt und welchen Anteil hat das an dem, ich sag mal, illegal gehandelten Volumen insgesamt?
Also es gibt Lagebilder des Bundeskriminalamts, die Sie auch online finden, ein Lagebild Rauschgiftkriminalität. Da finden Sie viele Zahlen. Ansonsten würde ich Sie da bitten, sich an das BKA zu wenden. Die Zahlen differieren natürlich immer sehr sozusagen entlang der Lieferkette, zu welchen Preisen diese Drogen gehandelt werden. Da möchte ich jetzt nicht über die Werte spekulieren, aber wie gesagt, präzise Lagebilder gibt es beim BKA.
Und nachdem der Bundeshaushalt vorher schon mal ganz knapp angerissen wurde, bin ich jetzt noch mal bei Herrn Krämer.
Ich wollte das Thema vielleicht ans Ende schieben, um was anderes vorziehen. Darf ich das? Auch ein neues Thema?
Jetzt haben Sie gerade das Wort und Glück gehabt. Bitte.
Mir geht es um Russland. Eine Frage an Frau Hoffmann und das Auswärtige Amt. Morgen ist in Anführungsstrichen die Amtseinführung von Wladimir Putin nach der jüngsten Wahl. Wird Deutschland die Bundesregierung oder Deutschland, wird dort vertreten sein?
Würde ich gerne der Kollegin vom AA überlassen.
Ja, vielen Dank. Ich kann die Frage sehr knapp beantworten. Deutschland wird an diesem Termin nicht teilnehmen.
Auch nicht auf botschaftlicher Ebene?
Wir werden nicht vertreten sein.
Danke. So, dann komme ich zur dazu. Ja.
Frau Hoffmann, aber wie wird dann die Bundesregierung demnächst den Wladimir Putin bezeichnen als Präsident, Machthaber, so wie Lukaschenko, oder gibt es da irgendeine Regelung?
Ja, wir haben diese Diskussion hier ja schon sehr ausführlich geführt und das würde ich jetzt hier nicht nochmal anfangen wollen. Es ist ja klar, dass wir die russischen Wahlen nicht als rechtmäßig anerkennen, weil sie überhaupt nicht demokratischen Standards entsprochen haben. Und das ist das, was ich dazu sage.
Dann komme ich zu dem Thema der Rekrutierung ukrainischer Männer und bin bei Herrn Pfeffer.
Auch eine Frage an das BMI. Guten Tag. Bei diesem Termin mit den Ländern morgen soll dann ja auch besprochen werden, wie man mit Ukrainern umgehen möchte, die keinen Pass bekommen. Würde Deutschland Ersatzdokumente ausstellen, wie das ja auch schon von einigen beantragt wurde?
Also darüber wird der Bund morgen mit den dafür ja zuständigen Landesbehörden beraten, wie wir damit weiter umgehen. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass das Vorliegen bestimmter Ausweisdokumente oder eben auch nicht vorliegen keine Auswirkungen auf den Schutzstatus der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland hat.
Dann bleibe ich bei dem Thema, bin bei Herrn Bebenroth.
Ja, auch ans BMI. Gestern hat sich in der ARD Hessens Innenminister ja vorab zu IMK geäußert, dass die Bundesrepublik die Ukraine dabei unterstützen soll, wehrfähige Männer, die nicht in der Ukraine leben, wieder sozusagen dem Krieg zur Verfügung zu stellen. Wie ist die Position der Bundesinnenministerin des Bundesministeriums dazu?
Ja, also für alle Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine geflüchtet sind, herrscht ja in der gesamten Europäischen Union ein einheitlicher Schutzstatus, der so auch ja erstmals zur Anwendung gekommen ist und was dazu geführt hat, dass diese vielen Menschen innerhalb der EU im Moment zwischen 4 und 5 Millionen, in Deutschland 1,1 Millionen, kein Asylverfahren durchlaufen mussten, sondern unmittelbar Schutz vor Putins Angriffen und Putins Krieg gefunden haben. Das heißt, alle Fragen rund um den Schutzstatus der ukrainischen Geflüchteten wären Fragen, die dann auch in Brüssel innerhalb der EU diskutiert werden müssten. Und insofern habe ich dazu mehr nicht zu sagen.
Dann Herr Ismer und danach Herr Steiner.
Ja, auch nochmal eine Nachfrage zu dem Thema. Ist denn seitens der ukrainischen Regierung, ist man an die Bundesregierung schon herangetreten oder Sie sprechen ja auch die EU-Ebene an, weil Mitte Mai treten ja dort die verschärften Rekrutierungsregeln in Kraft und in der Ukraine ist ja längst eine Gerechtigkeitsdebatte auch voll entbrannt. Und dann stellt sich ja schon die Frage, wenn es hier keine Ausweispapiere mehr gibt, ob man, wie Hessens Innenminister das jetzt auch angesprochen hat, ob man dort dann behilflich sein müsste, dass diese Menschen dann vielleicht keinen Schutzstatus mehr genießen und in ihr Land zurückkehren müssen.
Also mir ist da kein offizielles Ersuchen bekannt, gebe aber gerne ab.
Also nach meinem Wissen liegt der Bundesregierung kein Ersuchen der ukrainischen Regierung zu diesen ukrainischen Männern im wehrpflichtigen Alter, um die es ja geht, vor.
Und eine Nachfrage, und wenn diese Debatte würde, eben, Sie haben es ja auch angesprochen, es könnte ja, wenn nur sozusagen insgesamt auf EU-Ebene geregelt werden. Ne? Also die Annahme ist doch wichtig, oder?
Genau, das ist wichtig zu betonen, dass es innerhalb der gesamten Europäischen Union einen einheitlichen Schutzstatus gibt und der differenziert weder nach Alter noch nach Geschlecht. Und vielleicht muss man auch einmal sagen, allein demografisch, dass wir ja bei den Geflüchteten aus der Ukraine über einen ganz großen Teil Frauen und Kinder reden. Allein ein Drittel Kinder und auch viele ältere Menschen. Also das.
Ich sage für Deutschland, wie hoch der Anteil von Männern im wehrfähigen Alter ist.
Also ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie Wehrfähigkeit in der Ukraine definiert ist, kann Ihnen aber sagen, ukrainische Staatsangehörige Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren in Deutschland Ende März laut Ausländerzentralregister 256.000 in etwa.
Dann Herr Steiner.
Ja, Herr Karl, Sie haben das gerade so als Selbstverständlichkeit dargestellt, dass dieser besondere Schutzstatus für die Ukrainer da ist. Jetzt ist der allerdings nur noch bis nächsten März gesichert. Da würde ich gerne wissen, wie soll es dann weitergehen? Soll dann der Spurwechsel ins Asylsystem stattfinden? Rechnen Sie jetzt fest mit einer Verlängerung auf EU-Ebene und entsprechender Einigung, dass die doch nochmal kommt? Und was heißt das dann für die entsprechenden ukrainischen Geflüchteten, gerade die Männer?
Also, da würde ich Sie bitten, sich erstmal an die EU-Kommission zu wenden, dann vielleicht an die belgische Ratspräsidentschaft. Wenn wir dort Diskussionen im Rat der Innenministerinnen und Innenminister der EU haben, dann führen wir die auch erstmal mit den jeweiligen Staaten und sind da einer von 27 und das nehmen wir hier nicht vorweg. Der Schutzstatus gilt ja auch noch eine ganze Weile, wie Sie es ja auch selber gesagt haben.
Ja, aber Herr Kall, es ist ja jetzt nicht so, dass die Bundesrepublik da keine Rolle spielt. Mit welcher Position geht Frau Faeser denn da rein?
Sie wird das zu gegebener Zeit mit ihren Ministerkolleginnen und Kollegen beraten.
So, dann würde ich thematisch mal weitermachen und bin bei Herrn Warwick.
Der Rektor der Universität von Glasgow wollte am Wochenende über die humanitäre Lage in Gaza im französischen Senat sprechen. Eingeladen hatten die französischen Grünen. Die Einreise wurde ihm verweigert mit Verweis darauf, dass Deutschland gegen ihn ein einjähriges Einreiseverbot im gesamten Schengen-Raum verhängt hätte. Da würde mich interessieren, mit welcher Begründung und auf welcher rechtlichen Grundlage wurde dieses einjährige Einreiseverbot in den gesamten Schengen-Raum gegen ihn verhängt von Seiten der Bundesregierung?
Also ich kann Ihnen eine solche Maßnahme ausdrücklich nicht bestätigen. Und wenn es einen solchen Einzelfall geben sollte, würden und dürften wir uns dazu auch nicht äußern. Da müssten Sie sich, was mögliche Einreisefragen angeht, an das Bundespolizeipräsidium wenden oder was mögliche aufenthaltsrechtliche Maßnahmen angeht, an die Berliner Behörden, an die Berliner Ausländerbehörde. Aber wie gesagt, für das BMI kann ich Ihnen das nicht bestätigen.
Aber jetzt haben die französischen Behörden das ja offiziell so bestätigt und gesagt, wir lassen dich nicht einreisen, weil die Deutschen dieses entsprechende einjährige Einreiseverbot erteilt haben. Und Sie sagen, das stimmt so nicht, beziehungsweise können das fürs BMI nicht bestätigen. Habe ich das so richtig verstanden?
Ich kann Ihnen erstmal sozusagen abstrakt juristisch sagen, dass das BMI solche Maßnahmen gar nicht verhängen könnte. Insofern sind wir auch nicht der richtige Ansprechpartner. Und an wen Sie sich, falls es eine solche Maßnahme geben sollte, wenden können, habe ich Ihnen ja genannt.
Dann würde ich mal zu dem Themenkomplex. Herr Jessen, dazu?
Wenn wir jetzt in Gaza, Israel sind, ja.
Dahin würde ich jetzt wechseln, aber da sind andere Fragen zuerst auf der Liste. Und da bin ich bei Herrn Tufinier. Jetzt muss ich einmal gucken, da bin ich noch nicht beim Richtigen. Jetzt.
Ja. Frau Deschauer, Israel hat mit der Evakuierung von Rafah begonnen. Das heißt, eine militärische Invasion steht bevor. Belgien hat heute diese Maßnahmen kritisiert und vor einem Massaker gewarnt und auch für neue Sanktionen gegen Tel Aviv geworben. Wie steht die Bundesregierung dazu?
Ja, vielen Dank, Herr Tufekci. Wir haben entsprechende Medienberichte zur Kenntnis genommen und ich würde es gerne etwas einordnen. Sie wissen, dass wir beschäftigen uns ja in dieser Pressekonferenz seit über 6 Monaten mit einem bewaffneten Angriff von Seiten der Hamas auf Israel, mit einer Lage, die sich fortsetzt. Das haben wir gestern erlebt, indem entsprechend ein Grenzübergang Kerem Shalom, über den humanitäre Hilfe nach Gaza hineingebracht werden soll auf dem Landweg, von der Hamas erneut bombardiert wurde. Wir erleben aber seit über sechs Monaten auch eine dramatische Situation für sehr viele Menschen in Gaza, die in einer schwierigen humanitären Lage sich befinden. Und Sie sprechen es an, Rafah, dort sind über 1 Million Menschen, halten sich über 1 Million Menschen auf. Diese Menschen brauchen Schutz, sie brauchen natürlich humanitäre Unterstützung. Und die Bundesregierung und auch die Außenministerin haben bereits in Vergangenheit wiederholt gesagt, dass eine groß angelegte Bodenoffensive auf Rafah eine humanitäre Katastrophe wäre, und zwar eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. Gleichzeitig erleben wir eine Situation, wo weiter über 100 Menschen in Gefangenschaft, in Geiselhaft der Hamas sind, die befreit werden müssen. Und das gehört auch zum Gesamtbild, eine Lage, in der Gespräche geführt werden vor Ort von verschiedenen Seiten und verschiedenen Parteien, wo es darum geht, zu einer Vereinbarung, zu einem sogenannten Deal zu kommen, beiderseitig, denn für die Menschen in Gaza, aber auch in Israel, für die sehr vielen Geiseln steht alles auf dem Spiel. Und die Haltung der Bundesregierung ist, dass die Verhandlungen nicht gefährdet werden dürfen, alle Seiten maximale Anstrengungen unternehmen müssen, denn es muss zu einer Situation kommen, dass sowohl die Menschen in Gaza bestmöglich versorgt werden können mit humanitären Gütern und gleichzeitig die Geiseln befreit werden können. Insofern ist es eine sehr schwierige Lage, die wir auch so sehen. Eine humanitäre Katastrophe mit Ansage muss unbedingt vermieden werden. Und Sie kennen ja auch die Äußerungen von hier, aber auch der Ministerin auf ihren zahlreichen Reisen in der Region, auch in direkter Adressierung an die israelische Regierung, dass sie vor einer solchen Situation gewarnt hat.
Das heißt, Sie lehnen ganz klar so eine Invasion ab. Habe ich Sie richtig verstanden?
Ich glaube, Sie haben mich verstanden, wie ich das formuliert habe und auch wie die Ministerin das in Vergangenheit formuliert hat, dass von einer groß angelegten Offensive auf Rafah von Seiten der Bundesregierung gewarnt und abgeraten wird und wir das in unseren verschiedenen Gesprächen und diplomatischen Bemühungen auch betonen. Und gleichzeitig möchte ich nochmal, weil wir jetzt über den Themenkomplex sprechen, betonen, dass das, was wir gestern gesehen haben, dass die Hamas ein zynisches Spiel spielt und ausgerechnet den Ort, über den humanitäre Hilfe zu den Menschen hineingelangen soll, attackiert, bombardiert und Menschenleben dort riskiert, ebenfalls unbedingt enden muss.
Ich lasse das Mikro noch an.
Weil ich das Mikro noch anhabe, möchte ich noch hinzufügen, wir reden jetzt über die verschiedenen Aspekte des Gesamtthemenkomplex. Es ist Ihnen auch nicht verborgen geblieben, dass die Bundesregierung stets auch hier betont hat, dass natürlich Israel sich im Rahmen des internationalen humanitären Völkerrechts vor den Angriffen der Hamas verteidigen und selbst verteidigen kann und das in dem natürlich dort größtmöglich zum Schutz der Zivilbevölkerung beitragen muss. Vielen Dank.
So, ich lasse das Mikro im Saal an und bin bei Herrn Taibi.
Frau Dischauer, die israelische Regierung hat gestern die Büros des Senders Al Jazeera Network im Land geschlossen. Da hätte ich bitte Ihren Kommentar dazu.
Also wir haben uns auf X, vielen Dank für Ihre Frage, wir haben uns auf X dazu geäußert. Ich kann es aber nochmal hier quasi unterstreichen. Pressefreiheit ist ein extrem hohes Gut. Das hatten wir hier gerade erst am Freitag in der Bundespressekonferenz besprochen und gewürdigt. Und das gilt immer und zu jeder Zeit und gerade in Momenten wie diesen, wo wir von einer Konflikt- und Kriegssituation regelmäßig sprechen. Insofern ist der Schritt der Schließung kein Schritt in die richtige Richtung und wir kritisieren das und werden das auch entsprechend ansprechen und verweise noch auf die Äußerungen, die Sie schriftlich noch mal nachlesen können.
Dankeschön. Gerne.
Dann habe ich zu diesem Themenkomplex noch Herrn Krämer und dann Herrn Jessen auf der Liste.
Hat sich erledigt.
Okay, dann Herr Jessen.
Ja, das war bei mir auch Al Jazeera. Ich möchte da gerne noch mal nachfragen. Frau Deschauer, die Vereinten Nationen haben das ja auch als Eingriff in die Pressefreiheit kritisiert. Es bedienen sich oder es übernehmen auch westliche Sender Material von Al Jazeera in der Vergangenheit, vor allem solches, dass die Schäden und Verwüstungen in Gaza und die Verletzungen und Toten bei den Palästinensern zeigen. Haben Sie eine Vorstellung davon, wo jetzt dieses Material in Zukunft herkommen könnte?
Vielen Dank, Herr Jessen. Das habe ich jetzt persönlich nicht. Aber natürlich sprechen Sie nochmal einen Aspekt an, den ich bereits erwähnt habe, dass eine freie und vielfältige Berichterstattung und die Möglichkeit und der Zugang dazu ein oberstes Gebot ist für eine frei berichtende Presse und das gerade in Situationen wie Konflikt- und Kriegssituationen gilt.
Ich möchte jetzt noch mal sagen, weil jetzt immer mehr Wortmeldungen zu diesem Themenkomplex sind. Wir haben ganz, ganz viele Themen noch gar nicht berührt. Ich habe auf jeden Fall noch über 10 Fragen auf der Liste. Die Zeit ist fortgeschritten. Im Zweifel geht es zulasten von vorangemeldeten Fragen. Das sage ich nicht als Warnung, sondern nur, weil wir einfach schon jetzt 40 Minuten voll haben. Es ist im Zweifel in Ihrem eigenen Interesse, Herr Viehweger.
Ja, nur noch kurz in der Ergänzung. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie natürlich weiterhin hoffen, dass die humanitäre Hilfe klappt. Aber muss man nicht realistisch sagen, nach diesem Angriff der Hamas auf den Grenzübergang wird es wahrscheinlich eher weniger Hilfe geben. Und in dem Zusammenhang die Frage ans BMVG, laufen denn die Airdrops weiter und wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, vielen Dank. Also wenn wir hier nicht Berufsoptimisten wären, dann wäre es schwierig. Also wir müssen daran arbeiten und das tun wir unentwegt. Das tut die Außenministerin seit Monaten, seit Tag 1 dieses Konflikts. Insofern werden wir auch weiter alle Hebel in Bewegung setzen, dass möglichst mehr humanitäre Hilfe nach Gaza hineinkommt. Wir hatten verschiedene Schritte in die richtige Richtung in den vergangenen Tagen und Wochen gesehen, also ein Trend in die richtige Richtung und der darf natürlich auf gar keinen Fall jetzt durch die aktuelle Lage unterbrochen oder gar torpediert werden. Es ist doch klar, dass eine Lage sein muss, wir uns in einer Lage befinden müssen, in der möglichst viel humanitäre Hilfe zu den Menschen kommt. Und wir tun das auf allen Wegen. Ich führe jetzt nicht mehr alle Aspekte aus. Wir hatten hier über den Landkorridor Jordanien gesprochen, über die verschiedenen Bemühungen der Außenministerin zur Öffnung oder stärkeren Nutzung von Grenzübergängen, aber auch über den maritimen Korridor und die Airdrops, an denen sich die Bundesregierung weiter beteiligt, mit Gütern durch das Auswärtige Amt finanziert, aber dank der Kollegen des BMVG und ermöglicht und gebe direkt die Frage weiter an für Militärisches an Herrn Kollatz.
Sehr gerne. Ich kann bestätigen, dass die Luftwaffe die humanitäre Hilfe weiterhin unterstützt, solange auf anderen Wegen keine Hilfe reinkommt und Airdrops halt notwendig sind. Das haben wir zunächst mit den C-130, den deutsch-französischen gemacht und machen das jetzt mit dem A-400M. Und da sind wir beim Sachstand von 30 Flügen und rund 210 Tonnen Hilfsgüter. Das ist der Stand vom 3.5. Ich gucke gerade aufs Handy, ob mir noch eine Aktualisierung dazu zugeschickt wird. Aber im Grunde bestätigt, wir machen das so lange, wie die Lage es zulässt und erforderlich macht.
Herr Bebenroth und Herr Warwick, sind das wirklich inhaltlich neue Fragen?
Ja. Ja. Eine kurze Ja- oder Nein-Frage ans Auswärtige Amt. Sehen Sie durch die Schließung des Senders Al Jazeera in Israel die Verhandlungen bedroht? Denn Katar spielt ja keine unwesentliche Rolle bei den Verhandlungen.
Also wir sind zumindest, ich werde die Frage trotzdem ein kleines bisschen ausführlicher beantworten. Wir sind jetzt erstmal in der Situation, dass wir darüber nicht spekulieren wollen. Und wir sind in der Situation, wie ich ausführte, dass wir natürlich alles daran setzen werden, auch in entsprechenden Gesprächen, dass das hohe Gut der Pressefreiheit gewährleistet wird. Insofern würde ich jetzt nicht weiter in dieser Lage spekulieren. Es ist doch völlig klar, dass im jetzigen Moment alle Seiten alle Anstrengungen unternehmen müssen, damit es zu einer humanitären Feuerpause und zu einem Feuerpause kommt, die ermöglicht, dass mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangt, und auch die Geiseln endlich befreit werden können.
Dann Herr Warwick.
Denke ich, kurze Verständnisfrage. Israel argumentiert ja bezüglich der Schließung von Al Jazeera recht ähnlich, wie das die Bundesregierung bei dem Verbot von RT gemacht hat. Jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sehen Sie die Argumentation Israels als nicht sehr stichhaltig an bezüglich des Verbots von Al Jazeera. Könnten Sie kurz darlegen, wo da für Sie der qualitative Unterschied ist in der Argumentation Israels und der Argumentation der Bundesregierung bezüglich dem RT-Verbot?
Dann fange ich mal an. Also ich würde zunächst erstmal verschiedene Aspekte nicht vermengen wollen. Und ich glaube, wir hatten in Vergangenheit hier auch schon, als die Frage rund um Al Jazeera hier schon aufkam, dargestellt, dass wir mit Al Jazeera zum Beispiel einen Sender vor Ort sehen und auch zuletzt Interviews geführt haben, der in dieser Lage hier dazu beiträgt, Berichterstattung in einem Krisen- und Konfliktgebiet zu gewährleisten. Und ich möchte mich auch nochmal, um das nochmal an den Anfang zurückzukommen, den Prämissen jetzt in Ihrer Frage, oder es war vielleicht auch eher ein Kommentar, nicht zu eigen machen, aber die Frage vermutlich auch noch ins BPA abgeben.
Ja, also ich sehe da keine Vergleichbarkeit, deshalb würde ich mich darauf auch gar nicht einlassen wollen. Im Übrigen war das ja eine Entscheidung in Brüssel.
So. Genau, das ist jetzt noch ein Kommentar dazu. So, und ich habe eine Reihe an Fragen an das Verteidigungs...
Ich habe aber noch eine Ergänzung dazu, weil die Kollegen mich freundlicherweise auf einen nicht ganz unrelevanten Aspekt noch hinweisen, dass das natürlich auf klarer Rechtsgrundlage und auch sanktionsrechtlicher Grundlage erfolgt ist, wie die stellvertretende Regierungssprecherin sagte aus Brüssel.
Es gibt eine Reihe an Fragen ans Verteidigungsministerium. Ich fange mal bei Herrn Delfs an.
Ich würde die Frage erstmal zurückstellen und eine andere stellen, wenn das okay ist. Dann bitte schön. Aber ein neues Thema auch. Ja. Also insofern.
Wir wechseln thematisch. Komm
voran. Hin.
Genau.
Und zwar an Frau Descher wollte ich nochmal zu dieser russischen Cyberangriff nachfragen, ob es da jetzt eigentlich nach der Einbestellung des Botschafters vom Freitag noch weitere neue Entwicklungen gegeben hat oder ob man da noch neue Erkenntnisse gewonnen hat.
Herr Delfs, sehr vielen Dank für die Frage. Also ich kann Ihnen noch ergänzend mitteilen, Sie haben ja hier am Freitag mitbekommen, wie ernst die Bundesregierung als Ganzes, die verschiedenen beteiligten Ressorts diesen Vorfall nehmen. Ich kann Ihnen ergänzend mitteilen, dass die Außenministerin entschieden hat, nach der ATP 28-Attribuierung Botschafter Graf Lambsdorff zu Konsultationen nach Berlin zurückzurufen.
Dann Herr Steiner dazu.
Ja, aber nicht ans AA in dem Fall, sondern tatsächlich ans BMI eher. Welche Maßnahmen haben Sie denn jetzt konkret noch ergriffen oder sehen Sie als möglich an, die jetzt zu einer Stärkung des Resilienzniveaus führen können?
Ja, Herr Steiner, dazu habe ich mich am Freitag hier ausführlich geäußert. Deswegen weiß ich nicht, ob ich darauf einfach verweisen sollte, in Anbetracht der
Zeit. Wenn es inhaltlich nichts Neues gibt, dann würde ich tatsächlich darauf verweisen.
Gut, dann mache ich aber die Nachfrage dazu, denn natürlich habe ich Freitag gesehen. Das, was Sie berichtet haben, war nicht besonders konkret. Die NIS 2, das Umsetzungsgesetz, steht weiter aus. Wann kommt es jetzt endlich?
Also an diesem Gesetzentwurf arbeiten wir und der geht jetzt in allernächster Zeit in die weiteren Abstimmungen. Dazu werden wir uns dann auch äußern. Und am Freitag habe ich mich ja hier insbesondere dazu geäußert, wie wir das BSI weiter stärken wollen als Zentralstelle. Auch Frau Plattner hat sich am Freitag in diversen Interviews dazu geäußert und wie wir insbesondere in dem BKA eine stärkere Gefahrenabwehrbefugnis im Cyberbereich geben wollen, um Angreife auch besser stoppen, besser abwehren zu können. Und wie stark sich unsere Sicherheitsbehörden ansonsten aufgestellt haben, um diesen Bedrohungen entgegenzutreten und eben auch in der Lage zu sein, solche Angriffe zu erkennen und auch zu beenden, haben ja die Maßnahmen gezeigt, über die wir am Freitag auch
Sie ausführlich berichtet haben, über einen Aspekt ja auch, dass es gemeinsam mit dem FBI gelungen ist, auch die technische Infrastruktur abzuschalten, die von APT-28 für solche Angriffe genutzt wurde.
Dann Herr Delves dazu.
Da schon noch eine Nachfrage. Jetzt sagten Sie eben, der deutsche Botschafter wird nach Berlin zurückgerufen. Für wie lange denn? Also jetzt nur, um mal zu informieren über die Lage vor Ort, oder soll das jetzt länger, soll der länger nach Deutschland zurückkommen?
Also ich kann das vielleicht etwas einordnen. Das ist ein übliches Vorgehen nach vergleichbaren Ereignissen, wie wir sie erlebt haben und wie wir sie mit der Attribuierung am Freitag vorgenommen haben. Dieses Ereignis nimmt die Bundesregierung sehr ernst als Verhalten gegen unsere freiheitliche Demokratie und auch Institutionen, die sie tragen. Es reiht sich ja auch in weitere Ereignisse der vergangenen Monate ein, die wir hier auch besprochen haben. Ich möchte nur kurz die notwendigen Ermittlungsverfahren beim Generalbundesanwalt erwähnen. Insofern ist er zu Konsultation zurückgerufen worden und er wird sich für eine Woche in Berlin aufhalten und dann nach Moskau zurückkehren. Dann komme ich mit einer neuen Frage zu Frau Gerhäuser.
Das bin ich. Die richtet sich an Frau Deschauer, bitte. Und zwar geht es um die Präsidentschaftswahlen im Tschad. Ein Land, was natürlich in Ihren Augen wahrscheinlich eine Hoffnung-Schlüsselstellung haben könnte. Ich würde gerne wissen, wie Sie das verfolgen, welche Erwartungen Sie haben an den Prozess.
Vielen Dank für Ihre Frage. Die Wahlen finden heute statt. Insofern wäre es jetzt im Moment noch zu früh, entsprechend eine Bewertung vorzunehmen. Also heute ist der erste Wahlgang in den Präsidentschaftswahlen. Meiner Kenntnis nach ist die Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse für den 21. Mai geplant. Falls es zu einem zweiten Wahlgang kommen sollte, dann ist das meiner Kenntnis im Juni, 22. Juni, vorgesehen. Insofern hoffen wir natürlich auf einen friedlichen und inklusiven Wahlverlauf, würden das aber natürlich zunächst erst einmal beobachten und noch keine Bewertung im Moment anstellen.
Aber das, was ich über die Wichtigkeit der Wahlen gesagt habe, also das Land an sich, die Stellung, das können Sie unterschreiben oder was sagen Sie dazu?
Also absolut, die Region, die Gesamtregion, wir haben ja hier auch des Öfteren uns über den Sahel ausgetauscht als, sagen wir mal so im weitesten Sinne, Nachbarregion Europas, als strategisch wichtige Region, in der sich die Bundesregierung über Jahre hin engagiert hat und auch weiter. Ich spreche jetzt zum Beispiel mal von humanitärer Hilfe oder auch Entwicklungszusammenarbeit, Stabilisierung engagiert. Insofern, ja, wir haben da ein Auge drauf und beobachten die Wahlen in diesem Land natürlich aufmerksam, in einem Land, in einer strategisch wichtigen Region.
So, dann komme ich jetzt nochmal zum Verteidigungsministerium, neuer Anlauf, und bin bei Herrn Ismar.
Ja, dann nochmal eine Frage dann an Herrn Kollatz. Der litauische Präsident hat jetzt ja beim Besuch des Kanzlers gefordert, dass die Brigade schneller dort komplett einsatzfähig sein soll. Gibt es da irgendwelche Beschleunigungsmöglichkeiten? Weil bisher ist ja der Stand, dass ab 2027 sozusagen in voller Stärke sie einsatzfähig sein soll. Und an Sie und vielleicht auch ans BMF die Frage, wie konkret wird eigentlich im nächsten Bundeshaushalt schon die Brigade abgebildet und was ist die letzte eigene Kostenschätzung? Und gibt es da genauere Angaben jetzt, welchen Anteil konkret die Litauer übernehmen? Weil das gestaltet sich ja doch immer sehr schwierig, diese ganze Debatte schon von Anfang an.
Ja, sehr gerne. Was die Kosten angeht, hat sich Herr Müller ja am Freitag schon sehr ausgiebig eingelassen. Da gibt es auch keine Entwicklungen seitdem. Und Sie wissen ja, dass der Aufwuchs dieser Brigade sich schrittweise gestaltet. Jetzt sind wir mit dem Vorauskommando da, dann kommt ein Aufstellungsstab. Und jeweils für das, was präsent ist vor Ort, fallen dann natürlich erst die Kosten an. Also diese genannten jährlichen Kosten von ungefähr, also einen hohen dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr an laufenden Kosten, fällt erst dann an, wenn die Brigade vollständig vor Ort ist, also ab 2027. 2020. Was die Beschleunigungsmöglichkeiten angeht, glaube ich, ist das nicht im Wesentlichen eine Geldfrage, sondern da geht es um Personalaufwuchsmöglichkeiten. Das Personal ist ja nicht mit der gepackten Tasche jederzeit verfügbar und wartet darauf, dass man denen sagt, dass sie nach Litauen abreisen sollen, sondern das muss natürlich geordnet geschehen. Die Fähigkeiten in Deutschland müssen abgebaut werden, andere müssen aufgebaut werden. Das Personal muss natürlich auch planbar für die eigenen privaten Dinge dieser Verlegung dann entgegensehen können. Und natürlich die Materialzuläufe sind ganz entscheidend und das muss alles zusammengefügt werden. Sie haben es auch angesprochen werden, die Infrastruktur muss stehen. Auch da stehen wir im engen Austausch mit den Litauern. Hier ergibt sich natürlich eine Möglichkeit, über die Bereitstellung von Infrastruktur auch an der Zeitschraube zu drehen. Aber all das ist eben noch nicht endgültig abgesprochen und beschlossen, sondern Sie können sich das vorstellen, wie komplex ein solches Unterfangen ist, bedarf einfach auch der Zeit, damit es solide und verlässlich ist. Unser Plan steht. Es gibt derzeit auch keine konkreten Anlässe, über diesen Plan nachzudenken. Wünsche, das zu beschleunigen, sind natürlich auch unsererseits verständlich, aber im Moment kann ich nicht sagen, dass wir Anlass haben, von den Ihnen bekannten Planungen abweichen zu müssen.
Ich schaue mal Richtung BMF. Wollen Sie ergänzen?
Keine Ergänzung soweit. Also das bleibt im Rahmen der Haushaltsaufstellung abzuwarten.
Okay. Nur eine ganz kurze Nachfrage, Herr Kollatz. Und es ist weiterhin bisher der Plan, dass die Versetzung sozusagen auf freiwilliger Basis geschehen kann.
Und, also dazu habe ich mich ja schon hinreichend an dieser Stelle geäußert und ich wiederhole meinen Satz, dass Freiwilligkeit nicht das höchste Organisationsprinzip der Bundeswehr ist, aber es ist anzustreben, das möglichst freiwillig zu machen. Herr Müller hat sich ja am Freitag auch eingelassen, dass für das Vorauskommando, den Aufstellungsstab, wir eher ein X-faches an an Bereitwilligkeit sehen und an Freiwilligenmeldungen. Und wenn wir auf die Brigade dann ab Beginn des Aufwuchses in 25, 26 schauen, schauen wir ja auch nicht nur auf die Verbände, die vor Ort benannt sind für eine Verlegung, sondern da schauen wir auf die ganze Bundeswehr und nach wie vor kenne ich niemanden, der einen Zweifel hat, dass uns das auch mit weitestgehender Berücksichtigung des Freiwilligkeitsprinzips über die Bühne zu bringen.
Ich bleibe mal beim Herrn Kollatz im BMVG und bin mit der Frage bei Herrn Steiner.
Ja, Herr Kollatz, Sie haben damit wahrscheinlich gerechnet, WebEx. Muss ich dann doch mal nachfragen, gibt es einen Zusammenhang zwischen den am Wochenende oder zum Wochenende bekannt gewordenen Konfigurationsfehlern in der Bundeswehr WebEx-Instanz und dem Taurus-Leak genannten Mitschnitt?
Ja, Leak, das ist ja immer sowas, da gibt es eine Leckstelle und dann durch Innendruck entweicht etwas nach außen. Dieses Bild finde ich unpassend. Tatsächlich handelt es sich um einen Lauschangriff und der ist zum Zwecke der Veröffentlichung geschehen. Dann spricht man dann vielleicht auch von Spionage oder anderen Dingen. Aber das haben wir ja auch schon an dieser Stelle behandelt, nur wegen der Begrifflichkeit. Wir haben das natürlich untersucht und nehmen das alles sehr ernst. Das ist eine unschöne Entwicklung, die sich das Ganze genommen hat. Wenn auch, ich denke, Sie werden es aufgenommen haben, jetzt erstmal Metadaten nur sichtbar waren im Internet, schlimm genug, aber wichtig erstmal festzustellen, dass anders als in dem Fall, den Sie benannt haben, keine operativen, operationellen oder anderen Daten, die empfindlich wären, nach außen gelangt sind und auch nicht gelangen konnten. Auch das kann ich sagen, das schließen wir nach derzeitigem Stand aus, dass aufgrund der Fehler und Lücken, die jetzt deutlich geworden sind, überhaupt irgendwie in die Besprechungsinhalte eingedrungen werden konnte. Und auch natürlich haben wir geprüft, hängt das irgendwie miteinander zusammen, um da komme ich dann jetzt auf Ihre Frage zu. Nach derzeitig vorliegenden Erkenntnissen gibt es keinerlei inneren Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen, die da jetzt in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind.
Dann nur als Nachfrage, das Verfahren, was ja auch noch anhängig war wegen der Taurus-Besprechung, ist das inzwischen zum Abschluss gekommen?
Über interne Verfahren darf ich nicht sagen. Das ist wie bei allen Dingen, die in irgendeiner Art und Weise disziplinar zu bewerten sind, rechtliche Auflagen. Dies stellt weder eine Bestätigung noch ein Dementi dar.
Dann machen wir thematisch weiter und ich bin bei Herrn Jörg vor.
Ja, Herr Kollatz, aber vielleicht auch Frau Hoffmann. Russland hat angekündigt, Putin und das Verteidigungsministerium demnächst Übungen in Südrussland durchzuführen mit taktischen Atomwaffen. Wie besorgt ist die Bundesregierung über diese Ankündigung?
Für das BMVG kann ich vielleicht einsteigen, stellt diese neue Wendung nichts Neues dar. Wir kennen das. Wir sehen auch keine Änderungen in der Aufstellung der nuklearen Bereitschaft. Insofern für das BMVG und den Geschäftsbereich keine Änderung der Lage dadurch.
Ja, dem schließe ich mich an.
Dann machen wir thematisch weiter. Und jetzt bin ich bei Herrn Warwick nochmal.
Der ehemalige griechische Finanzminister Yannis Varoufakis hat am 4. Mai bekannt gegeben, dass die deutschen Behörden die Forderung seiner Anwälte abgelehnt hätten, ihm die Gründe für sein Einreiseverbot in die Bundesrepublik mitzuteilen. Da würde mich interessieren, auf welcher Grundlage verweigern denn die verantwortlichen Bundesbehörden einem aktiven Politiker, der mit seiner paneuropäischen Partei DiEM25 auch hier bei den U-Wahlen präsent ist, eine Begründung dafür, dass er dieses Einreiseverbot für die Bundesrepublik erteilt bekommen hat?
Herr Warwick, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir uns zu Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern können und dürfen. Und da müssten Sie sich an die Bundespolizei wenden oder gegebenenfalls hier an die Berliner Landesbehörden.
Aber das ist ja trotzdem was mit bundespolitischen Ausmaßen. Sie haben einen aktiven Politiker, dessen Partei auch antritt hier zu den EU-Wahlen. Dem wird der Zutritt zur Bundesrepublik verweigert. Und dann wird ihm auch noch die Begründung dafür verweigert. Und Sie erklären mir jetzt, das ist alles das betrifft sozusagen die Bundesregierung nicht, das ausschließt Sachen der Berliner Landesbehörden. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Also Herr Warwick, das behaupten erstmal alles Sie, davon mache ich mir nichts zu eigen. Und wer die zuständigen Behörden sind für etwaige Maßnahmen, habe ich Ihnen genannt. Und dann gehört sich das so, dass Sie sich bitte an diese Behörden wenden.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Ich bleibe thematisch nochmal bei Ihnen, Herr Warwick. Sie hatten zu Nord Stream eine Frage vor angemeldet.
Also, wenn die Zeit noch da ist, bezüglich Nord Stream, jetzt sind ja weit über 18 Monate vergangen seit diesem Terroranschlag auf die zivile Infrastruktur. Schweden und Dänemark haben ihre Ermittlungen ergebnislos eingestellt. Die deutschen Ermittler haben bisher auch noch nichts präsentiert. Jetzt hatte Ende April hat die chinesische Volksrepublik einen entsprechenden Antrag eingebracht, die Ermittlungen international weiterzuführen unter Führerschaft der Vereinten Nationen. Da würde mich nur interessieren, Frau Deschauer, unterstützt denn die Bundesregierung diesen Antrag oder diesen Vorschlag der Chinesen?
Herr Warwick, auch da würde ich Sie erstmal zunächst adressieren an die zuständigen Ansprechpartner. Und das ist für diesen konkreten Fall, das hatten wir hier, glaube ich, schon ein paar Mal, der Generalbundesanwalt.
Ja, aber meine Frage war, ob die Bundesregierung, und da ist die Bundesregierung zuständig, Frau Deschauer, den Vorschlag der Chinesen vor dem UN-Sicherheitsrat, diese Ermittlungen jetzt international unter Leitung der Vereinten Nationen durchführen zu lassen, ob dies die Bundesregierung unterstützt? Das hat mit dem Generalbundesanwalt relativ wenig zu tun, meine Frage.
Also laufende Ermittlungen zu einem laufenden Verfahren, die durch eine zuständige Behörde durchgeführt werden, haben schon etwas damit zu tun. Und an diese Adresse würde ich Sie wenden. Sie haben ja just nach 18-monatigen Ermittlungen gefragt und dem Erkenntnisstand, und da würde ich Sie darauf verweisen.
So, dann wäre, das war jetzt schon eine Nachfrage dazu.
Ja, aber das ist ja unverschämt. Ich habe wirklich
nach. Okay, Herr Warwick, wir lassen uns jetzt, genau, also es braucht jetzt keine Kommentierung der Antwort.
Hier und vor allen Dingen nicht in der Tonlage, das möchte ich mir jetzt echt, also das ist hier wirklich nicht angebracht. Ja, genau. Die Sprecherin zu beschimpfen, das geht einfach nicht.
Okay, aber Ihr Mikro ist jetzt aus, Sie hatten die Möglichkeit einer Nachfrage, wenn Ihnen die Antwort nicht passt, dann ist das Ihre Sache und das muss man. So,
ich kann gerne, obwohl ich eigentlich diesen Ton wie auch die Kolleginnen und Kollegen auf dieser Bank hier nicht akzeptieren, dennoch, um den Bogen zu schließen, Ihnen sagen, dass es laufende Ermittlungen gibt. Auf die verweise ich Sie, so wie das die Regierungssprecherin und ich glaube auch die Kollegen der anderen Häuser bereits in Vergangenheit gemacht haben. Und dass aus Sicht der Bundesregierung angesichts laufender Ermittlungen, die der Generalbundesanwalt durchführt, keine Notwendigkeit besteht, entsprechende Ermittlungen zu duplizieren.
So, dann wäre jetzt noch die Gelegenheit, zurückgestellte Fragen nochmal zu stellen. Da schaue ich einmal in Richtung Herrn Krämer und Herrn Delfs. Herr Krämer, Sie
starten mal?
1:30, das kriegen wir locker hin. Ans BMF, weil die Frist jetzt ausgelaufen ist für die Einzelministerium. Haben Sie von allen einzelnen Ministerien jetzt quasi die Budgetanmeldung für 25?
Ja.
Und wie bewertet das BMF diese?
Meine Kollegin hat sich hier ja vergangenen Freitag zu geäußert, recht ausführlich. Jetzt ist Montag. Die Sachlage hat sich also nicht maßgeblich geändert. Wie Sie wissen, haben wir titelscharfe Einzelpläne erhalten und die Auswertung steht aus. Das sind aber interne Prozesse. Wenn es dann etwas zu kommunizieren gibt, werden wir das dann gerne tun.
Okay.
Dann Herr Delfs. Hat sich erledigt. Gibt es noch offene Fragen? Das sehe ich nicht. Herr Frau Gerhäuser, also eine noch.
Organisatorische Nachfrage, weil Herr Kall ganz am Anfang gesagt hatte, voraussichtlich morgen diese Sonderkonferenz der Innenminister. Gibt es da einen Zeitpunkt und das voraussichtlich, wann erledigt sich das?
Ja, das müssen Sie den brandenburgischen Vorsitz der IMK fragen, Herrn Stübken und seine Pressestelle. Wir gehen davon aus, dass die Sonder-IMK morgen stattfindet.
So, dann war das eine ziemliche Punktlandung, trotz der vielen Fragen. Vielen Dank für die Zeitdisziplin und für Ihr aller Kommen. Schönen Tag noch.
I'm taking